Wir beten. Ja, du machst einst alles neu, haben wir gesungen. Und das glauben wir von Herzen. Wir möchten es glauben. Unser Herr Jesus Christus, von deinem für uns so unvorstellbar schweren Leidensweg haben wir gerade gehört. Es macht uns betroffen. Bitte lass uns durch deinen guten Heiligen Geist hören, verstehen und auch empfinden, was du gerade uns persönlich heute schenken, zeigen möchtest. Amen. Stellen wir uns mal folgende Szene vor, wie sie in einem Buch eindrücklich geschildert wurde, das ich vor etlichen Jahren mal gelesen habe. Manche kennen es vielleicht. Folgende Szene. Am Ende der Welt versammeln sich Milliarden von Menschen vor Gottes Thron. Die einen, die schauen ängstlich so ins gleißend helle Licht. Die anderen kümmert das alles nicht. Die stehen so in kleinen Gruppen zusammen, diskutieren hitzig miteinander. Sie haben nur ein Thema. Wie kann Gott das alles zulassen, das Leid zulassen, das die Menschen so jetzt im Lebensrückblick so aufgehäuft jetzt und so erdrückend wahrnehmen, sehen? Das soll ein Gott der Liebe sein? Wie kann er über uns zu Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leid? Hat er denn jemals leiden müssen? Faucht so eine alte Frau mit schneidender Stimme. Sie zieht ihren Ärmel hoch und zeigt die eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Ein farbiger junger Mann öffnet aufgeregt seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, sagt er. Zeigt die Wundmalen an seinem Hals, Spuren eines Stricks. Gelyncht haben sie mich, nur weil ich schwarz bin und nicht weiß. In Sklavenschiffen hat man uns verschleppt. Von unseren Liebsten wurden wir getrennt, wie Tiere wurden wir behandelt. Soll das ein Gott der Liebe sein? Überall kommt jetzt ärgerliche Stimmung auf. Die Leute sind empört und jeder richtet seine Klage gegen Gott, weil er das Böse, das Leid, das Unrecht in dieser Welt zugelassen hat. Das will ein Gott der Liebe sein? Wie gut hast du es doch, Gott, sagen sie alle. Wie gut hast du es in deinem Himmel, in all der Schönheit und Helligkeit. Bei dir gibt es keine Tränen, keine Angst, kein Hunger, kein Hass, kein Leid. Ja, du hast es gut, aber wir? Kannst du dir überhaupt vorstellen, was der Mensch auf dieser Erde alles erdulden muss? Was es heißt, Leid zu ertragen, Tränen zu weinen? Schließlich führst du Gott ja ein behütetes und beschauliches Dasein. So reden die Leute vor dem Thron Gottes. Und plötzlich hat einer eine Idee. Ich hab's, lasst uns doch Gott den Prozess machen. Wir wollen ihn verurteilen. Alle stimmen zu. Jeder aus der Klägergruppe wählt sich so einen Sprecher. Und es ist immer der, der in seinem Leben am meisten gelitten hat. Da ist ein Jude, da ist ein Schwarzer, da ist ein uneheliches Mädchen, ein Waisenjunge aus Gaza, ein entstellter Leprakranker, ein Kriegsopfer, ein Gefolterter aus Syrien. Sie diskutieren aufgeregt miteinander. Und dann sind sie sich alle bei der Formulierung der Anklage gegen Gott einig. Bevor Gott das Recht hat, über uns zu Gericht zu sitzen, soll er erst mal ertragen, was wir Menschen auf der Erde an Leid erdulden mussten. Gott soll dazu verurteilt werden, auf dieser Erde zu leben, und zwar als Mensch. Weil Gott aber Gott ist, stellen die Menschen in ihrem Prozess bestimmte Bedingungen. Er soll keine Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Er soll als Jude geboren werden. Damit soll er sehen, wie das ist, als Jude leben zu müssen. Die Legitimität seiner Geburt soll zweifelhaft sein. Unehelich, nach weltlichem Recht soll er geboren werden. Niemand soll wissen, wer eigentlich sein Vater ist. Und als ein solcher Mensch soll er versuchen, seinen Mitmenschen zu erklären, wer Gott ist. Ja, er soll mit dem Anspruch auf die Erde kommen, selber Gott zu sein. Von seinen engsten Freunden soll er schließlich verraten werden, nachdem er mit nur 30 Jahren Verzicht, Verfolgung, Hunger und Anfechtung erlebt hat. Ja, die Kläger von dem Thron Gottes, die übertrumpfen sich förmlich gegenseitig mit Vorschlägen, wie man denn Gott am besten bestrafen sollte. Und schließlich soll er ja das erleiden, was ihnen in ihrem Leben angetan wurde, und zwar in geballter Form. Sein Prozess soll mit falschen Anschuldigungen geführt werden. Vor einem voreingenommenen Gericht soll er verhört werden. Ein feiger Richter soll ihn aburteilen. Er soll erfahren, was es heißt, von allen Menschen verlassen und total einsam und hilflos zu sein. Er soll brutal gequält werden und dann grausam sterben. Und das in aller Öffentlichkeit. Eine Menge von Zeugen soll dabei sein, lachend, spottend, höhnend. Jeder Sprecher verkündet sein Urteil gegen Gott. Hart, erbarmungslos. Ein Prozess ohne Gnade. Und während ein Urteilsspruch nach dem anderen vorgetragen wird, geht plötzlich so ein Raunen durch die Menge. Als der Letzte sein Urteil fällt, wird es ganz still. Ein großes Schweigen macht sich breit. Ein betretenes Schweigen. Eine Stecknadel könnte man fallen hören. Alle, die Gott so grausam verurteilt haben, senken plötzlich ihre Köpfe. Beschämt und erschüttert wenden sie sich ab. Keiner wagt mehr zu sprechen. Plötzlich weiß jeder, worum es hier geht. Jedem ist klar, Gott hat die Strafe ja längst auf sich genommen. Das Urteil hat er ja längst getragen. Jesus kam in diese Welt. Als Sohn Gottes wurde er geboren, von einer Jungfrau in einem ärmlichen Stall. Jesus als Jude geboren, in den Dreck der Welt gekommen. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Aber die Menschen haben ihn verkannt, verlacht, verspottet und schließlich verurteilt. Jesus in den letzten Stunden seines Lebens einsam, total verlassen, gequält, gemartert. Und alles, was man sich an Leid und Ungerechtigkeit vorstellen kann, an Krankheit, ist zusammengeballt auf diesen einen, auf Jesus. Und plötzlich wird allen klar, die den angeblich so grausamen und selber leidenden Gott verurteilen wollen, das Urteil ist längst vollzogen. Gott hat das Leid bereits ertragen. Am eigenen Körper hat er es durchgemacht, in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Wir brauchen Gott gar keinen Prozess mehr zu machen. Das Urteil ist bereits gefällt. Und es ist ein Urteil zu unseren Gunsten. Viele von euch wissen, der Prophet Jesaja schreibt 750 Jahre vor diesem Geschehen vor der Kreuzigung über ihn, über den Messias, über Jesus tatsächlich oder fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir denken nochmal an die Schriftlesung von vorhin. An das, was auch in den anderen Evangelien vom Leiden und Sterben Jesu berichtet wird. Unvorstellbar. Jesus, der vollmächtige Seelsorger und Arzt seines Volkes, wird von seinen eigenen Volksgenossen angefeindet und gefangen genommen. Jesus, der Botschafter der Liebe, wird als Schwerverbrecher angeklagt. Jesus, der Messias, der Christus, wird als Scharlatan verspottet. Jesus, der Sohn Gottes, wird als Gotteslästerer abgeurteilt, gefoltert, getötet. Aber vor seinem letzten Atemzug hängt er dort zwischen Himmel und Erde auf grausame Weise an ein Kreuz geheftet, dem qualvollen, langsamen Erstickungstod preisgegeben. Was wird ein Mensch in dieser Lage wohl tun? Um Gnade betteln? Oder seine Peiniger verfluchen? Nein, Jesus macht weder das eine noch das andere. Jesus betet. Er schreit zu Gott, zu seinem Vater. Und was er geschrien hat, was er gestammelt hat, am Kreuz gebetet hat, das können wir nachlesen. Das ist ein uralter prophetischer Psalm von König David, der 22. Psalm. Jetzt muss ich mal gerade was holen. Danke, Michael. Ein weiter? Genau, jetzt. Er betet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf, schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Ups, das war zu weit. So beginnt dieses Gebet, und das ist ein Gebet, das mich, immer wenn ich es lese, immer noch betroffen macht. Betroffen macht. Jesus ist so kurz vor der Vollendung seines einzigartigen und schweren Auftrags angelangt, und was hat er bis dahin alles erdulden müssen, erleiden müssen? Ablehnung, Neid, Eifersucht, Verachtung, Spott, Demütigungen, Verleumdungen, Bloßstellung, Verurteilung, schlimmste Folter. Wozu das alles? Das ist ja die Frage, die uns bis heute beschäftigt. Hätte Gott das nicht irgendwie anders machen können? Hätte Gott nicht anders in diese Welt eingreifen können? Hätte er nicht tatsächlich eine Legion Engel Tausende von Engeln schicken können, um seinen Sohn zu befreien, seine Macht zu demonstrieren. Aber es ging ihm ja nicht nur um die Menschen in Jerusalem damals oder die in Israel. Gott hatte längst beschlossen, wie er alle seine Menschen aller Zeiten wieder zurückgewinnen wollte. Und das konnte nicht an seinen Geboten und Gesetzen vorbei passieren, sondern nur dadurch, dass sein Gesetz erfüllt werden würde. Menschen schafften das nicht. Menschen scheiterten schon immer daran. Gibt es jemanden, der die letzte Woche alle 10 Gebote gehalten hat? Ich würde gerne mal jemanden treffen. Okay, ich nicht. Die Schuld vor Gott wurde und wird bis heute durch Gottes Gebote tatsächlich aufgezeigt. Ganz klar aufgezeigt. Aber jede Mühe, Gottes Gesetz zu erfüllen, blieb erfolglos. Und darum wählte der Vater diesen so schmerzvollen Weg. Er gab sein Liebstes her, seinen einzigen Sohn, Jesus. Und nie hatte Jesus auch nur eine einzige Sünde begangen. Aber jetzt ließ er sich sämtliche Sünden aller Menschen, aller Zeiten, die jemals gelebt haben und auch noch leben werden, alle Schuld dieser Welt aufladen. So als wäre er, Jesus, der schlimmste Sünder aller Zeiten. Und beladen mit dieser Schuld, auch mit deiner, auch mit meiner, hängt er da, keuchend, schmerzverzerrt am Kreuz. Es sind aber nicht vor allem die körperlichen Schmerzen, die ihn schreien lassen. Es ist diese unglaubliche, unvorstellbar riesige Sündenlast, die ihn klagen lässt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Schlimmste für Jesus, in dem Moment nicht nur von allen Menschen verachtet zu sein, von seinen Jüngern, von seinen Freunden, Mutterseelen allein, sondern auch noch das Schlimmste, allein gelassen vom Vater. Getrennt von aller Kraft und Herrlichkeit Gottes. Der Vater verlässt den Sohn am Kreuz. Das war der Horror für Jesus. Jesus durfte seinen Vater nie verlassen, hat er auch nicht. Sich von Gott zu entfernen, das ist Sünde. Einfache Erklärung, was Sünde ist. Sich von Gott zu entfernen. Und Jesus wurde niemals aus eigener Schuld zum Sünder. Er sollte und musste aber bis in Leib und Seele und Geist hinein erleben, was Gottes Ferne bedeutet. Und darum muss der Vater sich von ihm, dem Sohn, trennen, entfernen, damit Jesus diese Gottesferne erlebt. Und darum auch dann diese plötzliche Dunkelheit über dem Land, die dort beschrieben wird, der scheinbare Sieg der teuflischen Mächte der Finsternis. Jesus muss die Trennung von Gott aushalten, ohne je selbst Gott verlassen zu haben. Ja, über ihn bricht Gottes Gericht herein. Er wird zwar von Menschen zum Tod verurteilt, aber letztlich stirbt er, weil er die Todesstrafe, die uns treffen müsste, freiwillig an sich vollstrecken lässt. Und nur so kann er Gottes Gesetz erfüllen. Nur so kann er uns freikaufen, vom Tod erlösen. Bei Jesus musste der Vater sich vom Sohn trennen. Bei uns Menschen ist es so, dass wir uns durch unsere Schuld immer wieder von ihm lösen und trennen. Aber vielleicht geht es euch so wie mir, in dem Moment, wo mir das klar wird, ich habe mich mal wieder entfernt, ich habe mich wieder getrennt von ihm, brennt es in mir auch der Wunsch, ich will umkehren, ich will zurück, ich will wieder in die Gegenwart. In dem Moment wird er auch mein Schreien erhören, Herr, sei mir Sünder gnädig. Er wird mir meine Schuld abnehmen. Und so haben es vor uns schon Millionen von Betern erfahren. Und darum bleibt auch Jesus nicht beim Klagen, Er bekennt sich immer wieder zu Gott, haben wir eben gehört, gelesen. Du aber bist heilig. Unsere Väter hofften auf dich, zu dir schrien sie und wurden errettet. Aber in seinem Leiden, seinen Schmerzen, seiner inneren Not schildert er auch die ganze Situation. Und was da gerade in ihm und um ihm herum passiert, beschreibt er folgendermaßen. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke. Eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Das sind Worte, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, die ein König David schon 1000 Jahre vorher, vor diesem späteren schrecklichen Geschehen auf Golgatha gebetet hat. Bis in die Details hinein wird hier prophetisch ausgesprochen, was sich dann an Jesus, dem Messias, erfüllt. Und was Jesus dann am Kreuz voller Schmerzen ausspricht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat er begonnen. Aber seine letzten Worte am Kreuz sind, wenn wir in die anderen Evangelien noch reinschauen, es ist vollbracht und Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Es muss also etwas Entscheidendes passiert sein zwischen der Verlassenheit von Jesus, die er beschreibt, dem Schreien und seinen abschließenden Worten. Es ist vollbracht, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und genau diese Wende finden wir hier in unserem 22. Psalm im 22. Vers. Übrigens, die Zahl 22, nicht nur 3, 7, 10, 12 und so, sondern auch die Zahl 22 ist eine besondere Zahl in Israel. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Interessant, wenn ihr mal in die Bibel guckt, die Offenbarung des Johannes hat übrigens auch 22 Kapitel. Das letzte Kapitel hat nur 21 Verse. Dort wird darauf hingewiesen, dass diesen Worten nichts hinzugefügt werden darf. Warum? Weil das nächste Geschehen die Wiederkunft Jesu Christi ist. Bis also hier zurück zum Psalm 22, bis 22a beschreibt Jesus, was am und ums Kreuz passiert. Und dann kommt die Wende. Von da an handelt das Gebet von den Folgen des Todes Jesu am Kreuz. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Und vor den Hörnern wilder Stiere betet Jesus, Gedankenstrich. Und dann weiter, du hast mich erhört. Du hast mich erhört. Das ist die Wende. Gott hört und er hört Jesu schreien. Was bedeutet das für Jesus? Was bedeutet das für die Gemeinde? Was bedeutet das für uns Heiden, sage ich jetzt mal so, oder für die ganze Welt? Und nicht zuletzt für Israel. Und das wird in den folgenden Versen dieses Gebets prophetisch beschrieben. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern oder Geschwistern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmt es Herrn, den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheut euch, ihr alle vom Haus Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben.
Sie werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden. Die nächste. Und vor ihm werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Meine Empfehlung, lest diesen Psalm doch heute Abend einfach nochmal in aller Ruhe und denkt darüber nach, was das für euch ganz persönlich bedeutet, in eurer Situation. Einiges wird hier ja umrissen, dass Jesus sich hier klar zu seinen Brüdern bekennt, zum Volk Israel. Dass ihn das Leid der geistlich Armen anrührt und er sie erhört. Dass die, die nach ihm fragen, ewig leben sollen. Und dass er damals schon an uns Heiden hier und heute gedacht hat. Dass sich viele in der ganzen Welt bekehren werden. Dass er seine Herrschaft antreten wird und ein Stück seines Reichs in der neutestamentlichen Gemeinde sichtbar wird. Ein Reich, dessen Bürger zum Lob Gottes aufgerufen sind. Deswegen ist es berechtigt, einen Schwerpunkt auch immer wieder auf Lobpreis auch zu legen. Im Himmel oder auf der Erde oder noch unter der Erde und dazu ihren Kindern und Enkeln von den Wundern Gottes zu erzählen. Warum? Weil, wie am Schluss des Gebets steht, er, Jesus, alles vollbracht oder getan hat. Er hat alles getan, damit Juden und Heiden gerettet werden können. Das Gesetz ist erfüllt, dem Buchstaben nach und auch dem Geist nach. Jesus hat die Tür zum Himmel weit aufgestoßen. Wer oder was könnte dich noch daran hindern, seiner Einladung zu folgen? Friedrich von Bodelschwingh betet, ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Amen.